Dat Revolutionen net unbedingt ohne Gewalt an unblutig verläfe können, da dürften und manst derjenigen da es wissen, die schon einmal einen Blick an ein Geschichtsbuch gehalten. Umso mehr erstaunlich ist es aber, dass an den Berichten rundherum aktuell Demonstrationen und Protester die Gewalt schließlich nach aus engem Blickwinkel geguckt wird, also da sogar pauschal verdeifelt wird. Am Prisma von Haut sich der Lukas Held eine Antwort auf die Frage, ob das Prinzip von der Gewaltlosigkeit als Dogma für politische Analysen überhaupt zu benutzen ist.
Wo von Protesten und Revolution die Rede ist, ist meist auch die Rede von Gewalt. Das ist an sich nicht weiter verwunderlich, die bestehenden Verhältnisse lassen sich schließlich nicht einfach mal so verändern und die meisten Machthaber, ob korrupt oder nicht, hängen bekanntlich zu sehr an ihrer Macht, als dass sie sie freiwillig und kampflos abtreten würden. Ein Blick in die Geschichtsbücher bestätigt dies und verdeutlicht, dass die meisten Revolutionen Gewalt implizieren, ja, dass Gewalt ein bewährtes Mittel ist, einen strukturellen politischen Wandel, also eine Revolution, zu erwirken oder zu verhindern, je nachdem, welchen Blickwinkel man einnimmt. Nun ist das damals von morgen aber unser heute. Und jetzt gerade finden, wenn nicht unbedingt Revolutionen, so doch eine Vielzahl an Protesten und Massendemonstrationen statt, zum Beispiel in Hongkong, Katalonien, im Libanon und in Chile. Umso erstaunlicher ist es, dass in der Berichterstattung zu diesen aktuellen revolutionären Bewegungen die Gewalt meist äußerst kritisch betrachtet und bisweilen pauschal verurteilt wird. Sieg der Gewalt in Chile. Unter diesem martialischen Titel berichtete unlängst die Deutsche Welle zu den Massendemonstrationen im südamerikanischen Land und war sich dabei nicht zu schade zu bedauern, dass der APEC-Gipfel, also der Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation, wegen der anhaltenden Proteste doch nicht stattfinden könne. Man sieht, wo die Prioritäten liegen. Dem Artikel beigefügt war das obligatorische Foto brennender Barrikaden. Diese brennenden Barrikaden gehören neben Steinewerfern, zertrümmerten Schaufensterscheiben, Tränengasschwaden und vermummten Demonstranten zum festen Bestandteil der Bildsprache, mit der heutzutage über Proteste berichtet wird. Durch diese mediale Überrepräsentation der Gewalt wird suggeriert, dass sie nicht ein Mittel zum Zweck, sondern der Zweck selbst sei. So werden aus Demonstranten schnell brutale Schläger, Chaoten oder Casseurs, wie man des Öfteren in Bezug auf die Gilets Jaunes-Bewegung hören konnte. In einem nächsten Schritt wird der gewalttätigen Minderheit eine friedliche Mehrheit entgegengestellt, deren Meinung aber bedauerlicherweise untergeht in dem von den Chaoten verursachten Trubel. Diese friedliche Mehrheit wird zum legitimen Ansprechpartner erkoren, aber eben nur solange sie ihre Belange friedlich vorträgt. Wehe, sie macht gemeinsame Sache mit den gewalttätigen Demonstranten. Wehe, sie distanziert sich nicht vehement von den Ausschreitungen, den Straßenschlachten und brennenden Autos. Denn, so die zynische Pointe dieser Form der Berichterstattung, nur ein friedlicher, konstruktiver Protest dialogbereiter Bürger ist ein legitimer Protest. Kurzum, Demonstrationen ja, aber bitte nicht zu laut und hinterher alles schön aufräumen. Ein wichtiges Werkzeug dieses allgegenwärtigen Diskurses ist das Prinzip der Gewaltlosigkeit. Laut den Verfechtern dieses Prinzips kann allein der gewaltfreie zivile Ungehorsam einen politischen und gesellschaftlichen Wandel herbeiführen, da man hier aus dem Schema Gewalt gegen Gewalt ausbricht. Inkarniert wird diese Idee durch emblematische Figuren wie Gandhi und Martin Luther King, die dem Ganzen moralische Erhabenheit und historische Würde verleihen. Nun hat diese Argumentation freilich ihre Verdienste, aber auch einen wesentlichen Schwachpunkt, und der hat mit dem Gewaltbegriff selbst zu tun, der so schwammig und vage ist, dass er als Kategorie politischen Denkens nur sehr wenig taugt. Ein Beispiel. Sicherlich ist derjenige gewalttätig, der versucht, jemand anderem nach dem Leben zu trachten. Aber ist derjenige, der sich gegen den Angreifer wehrt, selbst auch gewalttätig? Was, wenn der Angreifer ein windiger Bankier ist und dessen Waffe die Finanzspekulation? Oder ein Arbeitgeber und die Waffe die Massenentlassung? Und was, wenn die Gegenwehr in Form eines Generalstreiks erfolgt? Und man nicht sich selbst, sondern seine Mitarbeiter schützt? Wer ist in diesem Fall gewalttätig? Ein weiteres Beispiel. Das Tragen einer Waffe ist ohne Zweifel ein Zeichen von Gewaltbereitschaft und ist glücklicherweise hierzulande verboten. Und dennoch schreckt man davor zurück, Polizeiarbeit als gewalttätig zu bezeichnen, obwohl es zur Arbeit des Polizisten gehört, Waffen zu tragen und davon eventuell Gebrauch zu machen. Aus diesen polemischen Beispielen ergeben sich für mich zwei Dinge. Zum einen, dass die Definition von Gewalt nicht festgeschrieben ist, sondern immer von den herrschenden Machtstrukturen abhängt. Und wenn das stimmt, dann ist die Kategorie Gewalt völlig unbrauchbar für einen ethischen Diskurs. In der Ethik versucht man ja zu bestimmen, was eine gute Handlung ist. Da die Gewalt aber immer relativ zu den jeweils geltenden Umständen steht, kann man gar nicht bestimmen, wann sie moralisch gut oder schlecht ist. Die moralisierende Unterscheidung zwischen einem normalen oder einem exzessiven, zwischen einem friedlichen und einem gewalttätigen Protest ist somit völlig willkürlich, da hinter diesen Begriffen keine Realität steht. Zugespitzt bedeutet das, dass es gar keine Gewalt gibt, sondern nur den Begriff von Gewalt, und dessen Definition kann sich immer ändern. Zum anderen scheint mir, dass die Rede von der Gewaltlosigkeit nur auf eine Form der Gewalt abzielt, während andere Formen der Gewalt gar nicht in Frage gestellt werden. Tabuisiert wird nämlich nur die Gewalt, die von einem klar bestimmbaren Akteur, beispielsweise einer Person oder einer Gruppe von Menschen, ausgeht. Also die Gewalt, die als Störung eines friedlichen Normalzustands empfunden wird. Man könnte sie auch als direkte Gewalt bezeichnen. Aber was ist mit derjenigen Form von Gewalt, die von keinem Akteur ausgeht und die den Frieden nicht stört? Wie geht man gegen Gewalt vor, für die niemand verantwortlich zeichnet, weil sie ein fester Bestandteil des Staatsapparats und des ökonomischen Systems selbst ist? Und was, wenn der vermeintliche Frieden nur die Fassade jener Form von Gewalt ist, die mehr Leben kostet, länger andauert und weitere Kreise zieht als die direkte Gewalt? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank, fragte einst Bertolt Brecht. Man könnte ergänzen, was ist direkte Gewalt gegen systemische Gewalt? Man sieht also, dass Gewalt bzw. Gewaltlosigkeit ein viel zu vages Konzept ist, um darauf einen ethischen oder einen politischen Diskurs zu gründen. Vielmehr sollte man aufhorchen, wenn die Gewaltlosigkeit zum Dogma erhoben wird, und sich fragen, wer hier gerade warum definiert, was Gewalt ist. Das schärft den Blick für die Realität hinter den Begriffen.